Es ist offensichtlich, das adventliche Warten hat ein Ende gefunden. Wir feiern Weihnachten. Jesus ist Mensch geworden. Wir haben das gesehen, wir alle oder die meisten von uns sind an der Krippe vorbei in diesen Saal gekommen. Wir haben der Adventsgeschichte gelauscht. Es ist offensichtlich, Weihnachten ist da. Und wir feiern heute dieses Weihnachtsfest mit ganz vielen Bräuchen eigentlich, Traditionen aus der ganzen Welt. Das Militär hat uns freundlicherweise die zwei Elche hier gelassen. Kommt aus der nordländischen, skandinavischen Tradition und natürlich der amerikanischen. Aber nicht nur hier, auch in der Stadt, überall stehen Weihnachtsbäume schön geschmückt. Sie erhellen die Stadt am Abend. Bei uns zu Hause steht dieser Baum schön verziert neben einer kleinen Krippe. Und diese Krippe weist natürlich auf die Hauptperson dieses Weihnachtsfests hin. Jesus. Habt ihr gesehen, dass unser Jesus bei der lebendigen Krippe rote Haare hatte und ganz bleich war? Ich weiß nicht genau, wie authentisch das ist, aber schön war es allemal. Und das kleine Schäfchen, das hat mich vielleicht entzückt. Weihnachten. In den verschiedenen Ländern gibt es ganz unterschiedliche Traditionen zu Weihnachten hin. Und bei allen eigentlich gehört das festliche Essen als wesentlicher Bestandteil dazu. So wie wir das auch heute bei unserem Brunch hier gepflegt haben. In Polen kennen Sie einen speziellen Brauch. Nicht nur, dass da beim weihnachtlichen Festmahl immer auch ein Gedeck mehr aufgetischt wird, falls ein unerwarteter Gast kommen soll. Nein, nicht nur das. Sondern Sie haben auch diese Oblaten, so größere Gebäcke, und die werden dann am Tisch mit allen geteilt. Das heißt, jeder am Tisch darf davon abbeißen. Und dabei wünscht man ihm alles Gute. Den Segen miteinander teilen. Weihnachten. In Finnland und Estland wird an Weihnachten der Weihnachtsfriede ausgerufen, der für 3 Tage gilt. Eine Zeit des Friedens. Früher war es so, wer in dieser Zeit auffällig wurde, wurde doppelt so hart bestraft wie an einem normalen Tag. Besonders angetan hat es mir eine Besonderheit der Weihnachten in Spanien. Am 28. Dezember, dem Tag der Unschuldigen, Dia de los Inocentes, geben sich die Menschen größte Mühe, andere zu veräppeln und Scherze zu machen. Beinahe wie bei uns am 1. April. Wenn ihr Spanier kennt in eurem Umfeld, passt am nächsten Samstag auf. Gau Miguel. Weihnachten. Und beinahe in allen Kulturen ist es auch Tradition, an Weihnachten Geschenke zu machen. Das kommt sehr wahrscheinlich vom Brauch des Adels im Mittelalter, an Weihnachten den Bedürftigen Essensspenden zukommen zu lassen. Und das hat sich natürlich ein bisschen gewandelt in den vergangenen Jahren und Jahrhunderten. Und so haben wir uns gesagt, wenn wir als Vineyard miteinander Weihnachten feiern, so richtig traditionelle Weihnachten, dann wollen auch wir unbedingt heute Geschenke machen. Nicht einander. Heute werden nur die Erstbesucher, also die Gäste, die zum ersten Mal in einem Gottesdienst der Vineyard sind, ein Geschenk kriegen. Nein, sondern wir wollen miteinander Menschen in der größtmöglichen Notsituation der heutigen Zeit ein Geschenk machen. Menschen im Kriegsgebiet in Syrien. Seit dem 1. Dezember haben wir in den Gottesdiensten und auf unserer Website solche Geschenkpakete verkauft. Und ich freue mich, dass wir bis heute bereits über 12.000 Franken an die Kriegsflüchtlinge in Syrien überweisen können, über das Hilfswerk HMK. Und diese Geschenkaktion geht ja noch weiter bis zum 31.12. Deswegen werden wir diese Geschenke nicht heute in dem Sinne übergeben. Aber heute möchten wir miteinander anschauen, was wir diesen Kriegsflüchtlingen in Syrien eigentlich genau schenken. Und das möchten wir mit Matthias Schwab machen, der für das Hilfswerk KMK und das Hoffnungsnetz für die Entwicklungsprojekte im arabischen Raum verantwortlich ist. Matthias Schwab, schön, dass du hier zu mir kommst.
Ja, schloon kum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Der Segen des Herrn und der Friede sei mit euch.
Ich danke dir für die Übersetzung. Vielen herzlichen Dank.
Bitte.
Matthias, du bist Pfarrer und Ingenieur, hast als Entwicklungsingenieur und Orientalist über 10 Jahre im Nahen Osten gelebt. Ja. Du sprichst fließend Arabisch und warst dieses Jahr selbst in Syrien mehrmals, zuletzt vor 2 Wochen an der syrischen Grenze. Bevor wir diese Geschenke auspacken, kannst du uns erklären, wie müssten wir uns die Situation in Syrien vorstellen?
Also Syrien erlebt zurzeit weiße Weihnachten, was man bei uns nicht überall sagen kann. Und das ist eine Katastrophe für Syrien, für die kriegsleidenden Menschen dort. Die haben keine isolierten Häuser und die Wasserleitungen, die zerplatzen bei diesen Kältetemperaturen. In Syrien gibt es Gebiete, die hart umkämpft werden, wie zum Beispiel die Stadt Aleppo. Aber es gibt auch Gebiete auf den Dörfern, auf dem Land im Nordosten, die sind relativ friedlich noch, aber total abgeschnitten von jeder Nahrungsversorgung. Und wir arbeiten in beiden und in all diesen Gebieten, vor allem im Norden.
Du hast gesagt, dass ihr dort helft. Ich habe gelesen, dass wenige Hilfsorganisationen selbst noch in Syrien präsent sind. Weswegen seid ihr noch dort?
Wir sind dort, weil wir schon in diesem Gebiet in Syrien, ich komme seit über 20 Jahren nach Syrien und wir haben dort sehr langjährige Beziehungen zu den Gemeinden, zu Christen im ganzen Syrien. Und haben diese Beziehungen jetzt nicht erst seit der Krise angefangen, sondern wir machen Entwicklungsprojekte dort schon mit den Randgruppen, die vom Assad-Regime ausgegrenzt wurden, verarmt sind. Wir machen Projekte schon seit über 7 Jahren und können auf langjährige Beziehungen zurückblicken.
Kannst du mir sagen, wie viele Flüchtlinge gibt es da in Syrien selbst? Du hast mir erzählt, es gibt Flüchtlinge, die außerhalb Syriens sind, die auch Hilfe von der UNO, vom Roten Kreuz und vielen anderen Hilfswerken erhalten. Aber dann gibt es noch die Flüchtlinge in Syrien selbst.
Also außerhalb Syriens sind registriert zurzeit 2,3 Millionen Syrer in Libanon, Türkei, Irak und Jordanien. Aber es sind natürlich noch viel mehr. Syrien hat ungefähr 3-mal so viel Einwohner wie die Schweiz oder so 22 Millionen. Jetzt sind es natürlich weniger. Und im Land selber gibt es zurzeit mehr als 6,5 Millionen Flüchtlinge. Die haben Haus und Hof alles verlassen müssen im Krieg. Und noch mehr wie diese 6,5 Millionen, nämlich 9,3 Millionen mindestens, sind auf Hungerhilfe angewiesen, weil sie sich nicht selber mehr versorgen können. Und die UNO kommt an die Grenzen, die sagen selber, das sind jetzt Daten vom Dezember, wir haben bisher nur 3 Millionen im Land helfen können. Wir helfen jeden Monat ein bisschen mehr wie 15.000 Menschen, also ein Tropfen auf den heißen Stein sind, aber neben der UNO und Roten Kreuz gehören wir zu den Größten, die im Land noch präsent sind. Vor allem in Gebieten, wo die UNO nicht mehr da ist, da sind wir noch da, zum Beispiel in Aleppo.
Du hast gesagt, ihr helft gerade in den nördlichen Gebieten, eben wo sich die UNO und das Rote Kreuz teilweise zurückgezogen haben. Wie sehen denn eure Partner aus? Wer sind eure Partner da vor Ort?
Unsere Partner sind Gemeinden, die nennen sich Allianzgemeinden. Sie sind eine Allianz von Christen, traditionellen Christen, evangelischen Christen, Konvertiten, die Ex-Muslime sind und Leute, die einfach Jesus lieb haben. Und das sind unsere Partner, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten.
Wenn du sagst, dass eure Partner Christen sind, eben Gemeinden vor Ort, heißt das, dass nur Christen Hilfe erhalten?
Nein, wir helfen alle, die in Not sind. Das ist unseren Partnern und unseren Leuten auch sehr wichtig. Also wo ich jetzt an der syrischen Grenze war, haben meine Freunde extra nochmal gesagt, wir sind jetzt vor Ort als Christen, um Licht zu bringen in der Dunkelheit. Und wir wollen dieses Licht, das gilt allen Menschen, vor allem an Weihnachten, singen wir ja Lieder und haben wir diese Jesaja, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und das haben unsere syrischen Partner, die sagen, wir sind Hoffnungsträger und jetzt ist es Zeit und wichtig, in Syrien präsent zu sein und dieses Licht weiterzugeben allen, allen, die in Not sind.
Kannst du mir ein konkretes Beispiel erzählen, so einer Hilfslieferung eines Menschen?
Zum Beispiel der Ali, der wohnt in einem Dorf im Norden, abgeschnitten von jeder Nahrungsmittelversorgung. Er kam aus Aleppo und auf der Flucht und ist verletzt worden und hat 4 Kinder. Und als wir ist dann in dieses Dorf gezogen. Und dieses Dorf war abgeschnitten von jeder Nahrungsmittelversorgung. Und als unsere Teams dann in dieses Dorf kamen, dann haben sie, sehen sie, sie besuchen die Leute in den Häusern, sehen auch die große Not. Und der Ali, der ist verletzt worden auf dem Weg in dieses, auf der Flucht und hatte ganz schlimme Schulter- und Armverletzung, die sich entzündet hat. Die hat sich so schlimm entzündet, dass er seinen Arm nicht mehr bewegen konnte und seine Frau, die ist in Tränen ausgebrochen, als das Team in das Haus kam, hat gesagt, mein Mann, der stirbt und kann uns selber nicht mehr versorgen, was sollen wir tun? Dann hat es dieses Team ein Essenspaket dort gelassen in dieser Familie und hat gesagt, was wir machen können, ist, wir beten für dich. Und dieser Ali, über dem wurde gebetet. Und als sie dann einen Monat später wieder dorthin kamen, dann brach die Frau in Tränen aus. Das Team hatte nämlich $30 zusätzlich als Medikamente und als Mittel, wo man vielleicht ärztliche Versorgung bekommen kann, die Fahrt in die Stadt mitgebracht, zusätzlich zum Essenspaket. Dann sagte die Frau, dass diese $30 sind nicht mehr notwendig, weil ihr habt für meinen Mann gebetet und der ist gesund geworden und wir wollen auch in eure Gemeinde kommen. Wo ist eure Gemeinde?
Das ist ja cool, ne? Wow. Matthias, dieser Mut, der das steckt mich an, diese Christen vor Ort, die wirklich auch zwischen den Fronten stehen, zwischen Regierungstruppen und auch den Rebellen, die häufig von Islamisten eigentlich durchsetzt sind. Aber lass uns doch jetzt gleich miteinander eben so diese 2 Geschenke auspacken, damit wir sehen, was wir als Gemeinde eigentlich konkret auch geschenkt haben oder schenken werden.
Genau. Ich wollte nur noch sagen, hier ist ein volles Haus. Als ich in Syrien war, mehrmals, die Gemeinden sind voll. Die brechen aus allen Nähten, so wie noch nie zuvor. Und das ist was Unglaubliches. Über fast die Hälfte der Kirchenbesucher sind Muslime, weil sie sagen, bei den Christen bekommen wir Hoffnung.
Ja, super. Wir müssen da nach hinten gehen. Auf unserer Website konnte man ja für 20 Franken ein Nahrungsmittelpaket ersteigern, ja. Besser gesagt kaufen, das einem Erwachsenen einen Monat lang Nahrung sicherstellt. Für 90 Franken gab es ein Nahrungsmittelpaket für eine ganze Familie,
genau.
Für 5 Personen für einen Monat. Genau. Und das wollen wir jetzt hier auspacken. Und du kannst uns erklären, was diese Menschen da konkret erhalten, da in Syrien, im Norden, in diesen kurdischen Gebieten.
Also wir überprüfen natürlich das auch sehr genau. Unsere Hilfsteams, das sind alles junge Leute aus der Gemeinde und aus dem Umfeld, die frei, als Freiwillige in diese Häuser kommen und die schauen, ob das auch wirklich notwendig ist, ob die Familie so arm ist, wie sie sagt, und meistens ist es so.
Es wird natürlich nicht in der Schweiz gekauft. Das ja. ist jetzt Mikroöl, aber Öl ist Öl. Ganz bestimmt dabei. Ne?
Öl für das Brotbacken, genau.
Zucker haben sehe ich hier.
Zucker, um auch Energie zu bekommen.
Jede Menge Mehl.
Mehl, ja.
Reis.
Für das Brot, ja. Ein großer Sack Reis, ja.
Ich sehe Salz. Willst du auch noch reinpacken?
Ja.
Da wäre das Salz. Milch, ne, für Kindernahrung.
Milch, die Frauen sind oftmals so unterernährt, dass sie nicht mehr Milch geben können für die Babys und deswegen brauchen die Babys solche Milchpulver und Milchbabynahrung.
Dann haben wir hier Linsen.
Ja, einfach kolorieren, kolorierenhaltige Kost, genau.
Super. So können wir uns das ungefähr vorstellen. Neben diesem Essenspaket für eine ganze Familie konnte man ja auch für 150 Franken eben so ein Winterhilfspaket
genau.
kaufen, das in dieser Kälte, diesem Kälteeinbruch sicher von großer Hilfe ist. Was ist eigentlich in so einem Winterhilfspaket drin?
Also in einem Winterhilfspaket, wir verteilen, also wir haben da nicht ein spezielles Paket für eine Familie, sondern schauen, was haben Sie schon? Haben Sie warme Kleidung für die Kinder? Haben Sie eine Decke, wo Sie sich zudecken können? Haben Sie Socken? Haben Sie, also hier eine Decke, auch hier eine Decke. Haben Sie Heizmittel in den Zelten oder im Haus? Da, wo es möglich ist, haben wir Holz besorgt, aber im arabischen Raum gibt es noch wenig Bäume und wenig Holz. Deswegen wird meistens mit Kerosin geheizt. Und da, wo elektrische Heizkörper und Heizung vorhanden ist, da ist meistens die Elektrizität ist monatelang vom Krieg oft ausgefallen. Von daher ist es ganz wichtig, gibt es fast nur, ob jetzt das CO2-Problematik ist, Kerosinheizung oder nicht. Die Leute, die wollen überleben. Und hier warme Mäntel, Socken für die Kinder. Und wir haben jetzt gesehen, mit meiner Frau war ich an der syrischen Grenze. Und es dauert einen wirklich, wenn man bei diesen Kältegraden und Schnee dann Kinder barfuß oder in so ganz Badeschlappen herumlaufen sieht, also das ist unglaublich. Also uns hat's gefroren in Mänteln und die Kinder müssen da barfuß laufen. Ja.
Matthias, vielen herzlichen Dank, dass du zu uns gekommen bist, um uns das Ganze etwas besser vor Augen zu führen, wie wir uns das vorstellen müssen. Und ich danke euch auch, dass ihr euch engagiert und euch verschenkt in diesem Kriegsgebiet, ne, und dort eben Hoffnung bringt, ganz konkret und ganz praktisch. Vielen herzlichen Dank.
Und vielen Dank von den syrischen Partnern im Namen von Ihnen. Sie haben mir extra gesagt, in der Schweiz, eure Hilfe, die hält uns und lässt uns durchhalten. Es ist nicht umsonst, auch wenn es manchmal wie ein Tropfen auf einen heißen Stein ist. Eure Hilfe macht den Menschen dort Mut und hilft ihnen durchzuhalten. Vielen Dank.
Danke dir, Matthias. Was du mir erzählt hast, wie diese syrischen Christen dort Hoffnung weitergeben in ihrer Not, in der Verfolgung, wo sie eben wirklich von beiden Seiten angegriffen werden oft, das hat mich echt richtig getroffen. Menschen, die sich in der Not verschenken, die nicht auf sich selbst schauen, sondern diese weihnachtliche Hoffnung weitertragen, das ist echt beeindruckend. Und damit kommen wir zur kurzen Weihnachtspredigt. Solche tragischen Geschichten wie der Krieg in Syrien, aber auch persönliche Notsituationen oder Verlust von Freunden, der Schmerz von Freunden können bei uns oftmals so ein Gefühl der Ohnmacht, der Hilflosigkeit und der Überforderung hinterlassen. Und viele Menschen fragen sich in diesen Situationen dann auch, wo ist Gott? Wo bleibt Gott? Wie geht das mit Weihnachten zusammen, dem Weihnachtsfest? So ähnlich war es auch in der Zeit um die Geburt von Jesus herum. Judäa war unter römischer Fremdherrschaft. Das jüdische Volk hat Jahrhunderte gewartet auf einen Erlöser, auf den verheißenen Retter, der ihnen die Freiheit bringen sollte. Immer wieder sind irgendwelche Heilsbringer aufgetreten, aber die ersehnte Freiheit haben sie nicht gebracht. Und dann kommt Jesus. Und in unserer Geschichte im Lukas 11 haben die Engel ihn ganz pompös angekündigt. Hier ist er, der Retter, der euch befreien wird. Der Christus, was so viel heißt wie der Gesalbte, der Nachfolger des Königs Davids. Der Herr, der Kyrios, der über alles herrscht. Viel pompöser hätten die Engel Jesus nicht ankündigen können. Und dann kommt er, ganz anders, als man es erwarten würde. Raphael hat es im Videobeitrag der Winkids schön zum Ausdruck gebracht. Richtig auf den Punkt gebracht hast du das, Raphael. Er ist der König. Also er ist ein spezieller König. Er hat keine Krone. Er ist nicht in einem Schloss auf die Welt gekommen, sondern in einem Stall, in einer Futterkrippe. Was für ein Kontrast. Er kommt nicht mit großem Trara, wie man das von einem König erwarten würde. Nein, sondern ganz schlicht, unscheinbar, verletzlich in die Arme einer jungen, unerfahrenen Mutter. Er kommt so unscheinbar, dass es kaum jemand bemerkt. Kennst du den Stargeiger Joshua Bell? Seine der weltbesten Geiger. Für ein Experiment hat er im Januar 2007 in Washington D.C. in einem Bahnhof in Straßenkleidern gespielt. Ganze 45 Minuten hat er die besten und schönsten Stücke der Welt gespielt. Über 1000 Personen sind achtlos an ihm vorbeigelaufen, weil sie keinen Stargeiger dort am Bahnhof erwartet hätten. Nur 7 sind stehen geblieben. Eine Person hat ihn erkannt. Und genauso unscheinbar und beinahe unbemerkt wird Jesus geboren. Jesus, auf den die Menschen jahrhundertelang gewartet hatten. Ganz einfach, weil er so gekommen ist, wie sie das nicht erwartet hätten. Aber der Kontrast geht weiter. Die ersten, die von seiner Geburt hörten, sind Hirten, die, wie Wilf Gasser letzten Sonntag erklärt hat, als verwegene Typen galten, denen nichts Gutes nachgesagt wurde und die kaum am geistlichen Leben teilnehmen konnten. Aber nicht nur sie, die am Rande der Gesellschaft stehen. Auch die Weisen aus dem Morgenland begegnen Jesus an der Krippe. Beide Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, und geachtete Reisen werden zu Zeugen der Geburt von Jesus. Und dieses Leben ohne Berührungsängste, ohne Vorurteile, wird im Laufe seines Lebens zu seinem Markenzeichen. Er, der König der Könige, hat für alle und jeden ein Ohr, einen wachen Blick und ein liebendes Herz. Das kann ein feindlicher römischer Soldat sein, genauso wie ein Pharisäer, ein Geistlicher. Es kann ein ungeliebter Ausländer sein, wie der Samaritaner oder die Sünderin und Ehebrecherin. Die Kranken und Ausgestoßenen werden ihn in seinem Leben als den sehen, der sie in ihrer Not wahrnimmt und ihnen hilft. Beinahe wie der Ali, von dem Matthias erzählt hat. Und so werden sowohl die Hirten als auch die Weisen Zeugen der Geburt von Jesus. Sie werden Teil von Weihnachten. Sie erzählen weiter, was sie gesehen haben und erlebt haben. Und wie wir es in dieser Geschichte sehen, erinnert uns das Weihnachtsfest auch heute noch an diese zwei Dinge. Erstens, Jesus der Retter ist geboren. Er ist da. Der gesalbte König ist hier. Der Kyrios, der Herr, ist erschienen. Und wie damals in der Krippe begegnet uns Jesus auch heute oftmals noch unspektakulär. In den normalsten, manchmal auch aber in den herausforderndsten Situationen des Lebens. Oftmals dort, wo wir nicht erwarten würden. Beim Hüten der Schafe, beim Beobachten der Sterne oder bei welcher Tätigkeit auch immer wir uns finden. Vielleicht ist es aber auch so, dass du in einer herausfordernden Lebenssituation bist, wie der Ali, dessen Frau unter Tränen gesagt hat, dass ihr Mann sterben wird. Und du brauchst genauso eine Begegnung mit diesem Jesus, der dich verändert. Und deine Umstände sind sozusagen wie die Krippe, in die Jesus hineinkommen will. Möglicherweise ohne, dass du es erwartest. Und dafür will ich gleich beten. Aber zweitens erinnert uns das Weihnachtsfest genauso daran, dass er uns brauchen will, so wie er die Hirten und die Weisen und Maria gebraucht hat. Ein katholischer Priester hat das sehr schön ausgedrückt. In der Krippe von Bethlehem sagt Christus zu dir und zu mir, dass er uns braucht. Er braucht uns, um den Menschen seine Zuwendung in Wort und Tat zugänglich zu machen. Und so, wenn wir uns darauf einlassen, werden wir wie Maria, wie die Hirten und wie die Weisen zu Akteuren in dieser Weihnachtsgeschichte. Und auch da begegnet uns manchmal Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht. Was kann ich schon tun? Und vielleicht kommt Jesus zu dir, wie die Engel da zu Maria und zu den Hirten gekommen sind und zu ihnen gesagt haben, habt keine Angst. Ich bringe euch eine gute Botschaft. Hab keine Angst, wie die syrischen Christen, die sich ihren Nachbarn verschenken, die durch die Dörfer gehen, um Hilfspakete zu verteilen, den Hunger der Menschen zu stillen, für Menschen zu beten und ihnen zu für sie zu beten. Und das beeindruckt mich unglaublich. Und wenn wir diese Geschichten hören, kleines Engelchen, dann wird dieser Satz, Ehre sei Gott in der Tiefe, Realität. Ehre sei Gott in der Tiefe, in den tiefsten Tiefen des menschlichen Lebens. Genau dort will Jesus seine Hoffnung sichtbar machen. Genau dort will Jesus geboren werden und sichtbar werden. Und so möchten wir beten jetzt zum Schluss dieser Predigt. Und ich bitte euch, eure Augen zu schließen. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, Mensch geworden bist und uns in den ganz normalsten Situationen unseres Lebens begegnest. Egal, ob wir uns wie Hirten am Rande der Gesellschaft führen oder wie die Weisen zur Elite zählen. Du begegnest Menschen und du willst uns begegnen. Und Jesus, ich bitte dich ganz speziell für Menschen, die an irgendeinem Punkt ihres Lebens in Not sind und diese verändernde Begegnung brauchen, die Hoffnung, die du schenkst. Schenke du die Hoffnung, von der Matthias erzählt hat, die Ali erfahren hat. Komme du und verändere du Lebenssituationen. Jesus, begegne du Menschen, die krank sind, heile du sie. Menschen, deren Beziehungen zerbrochen sind, bringe du Frieden. Menschen, die in materiellen Herausforderungen sind, bringe du Versorgung. Und schenke du uns allen einen Frieden, der jeden Verstand übersteigt. Und da, wo du uns brauchen willst, so wie das auch bei den syrischen Christen der Fall ist, dort bitten wir dich, dass du uns Mut gibst, dass du immer wieder zu uns sprichst und uns sagst, hab keine Angst. Jesus, wir wollen uns Menschen zuwenden und dieses Fest nicht einfach nur in den kommenden Tagen feiern, sondern eigentlich dem Inhalt dieses Fests, dieser Hoffnung durch unser Leben jeden Tag wieder neu zum Ausdruck bringen. Amen.